Andreas?
Ja?
Wir haben was ganz Neues.
Was? Was Neues?
Ja, ihr werdet es gleich hören. Wir haben was ganz Neues. Ich habe da schon eigentlich seit 40 Folgen drauf hingearbeitet und jetzt ab Folge 41 gibt es endlich das. Ja, das Altbierlied, eine wunderschöne Düsseldorfer Volksweise. Ich habe schon immer den Traum gehabt, das in einer 8-Bit-Version als Intro zu haben. Der wunderbar grandiose Kollege Matthias Steinwachs hier aus Düsseldorf, Gamechecker beim SWR und auch früher mal bei 1Live Spielemann gewesen und seit ungefähr 30.000 Jahren in der Gaming-Industrie auch unterwegs, macht Soundtracks und so weiter. Er hat mir das, hat uns das Ding geschrieben. Ich bin da total sprachlos und happy drüber, dass wir endlich ein Intro haben. Das Altbierlied und damit herzlich willkommen. Folge 41 von Alt und Spiele. Andreas Garbe ist da. Hallo Andreas.
Hallo lieber Tobi. Tobi Winke ist da. Hallo lieber
ja.
Tobi.
Hallo lieber Andreas. Vielen Dank. Ja, wir haben uns jetzt einen Monat nicht gesehen, nachdem du in Düsseldorf angebrochen worden bist. Vielleicht hat das auch mit Altbier zu tun, keine Ahnung. Nachdem wir im Zack waren, hatten wir ein bisschen Pause und Urlaube und Herbsturlaube und so. Und jetzt sitzen wir wieder
Krankheit.
Zu Hause. Oh ja, eben. Und Krankheit. Aber jetzt sitzen wir wieder zu Hause. Und wir haben aber viel zu erzählen. Wir haben einen Gast mitgebracht. Einen Gast, den wir akquiriert haben bei unserem Auftritt bei den Gaming Days im Zack.
Einen ganz besonderen Gast, mit dem wir auf die Geschichte der Videospiele zurückblicken wollen.
Und zwar von den Rocket Beans, live zugeschaltet aus dem wunderschönen Hamburg, Gregor Karzios. So spricht man es aus, Karzios, ne?
Genau, also ich kann meine Mutter noch mal fragen, aber Karzios war korrekt. Es ist so, der Kurzimpuls war da, so ich bin gerne so ein Podcast-Unterbrecher, ne? Gleich nochmal reingrätschen in die Anmoderation, aber ich konnte mich zurückhalten.
Dankeschön.
Genau, danke für die schöne Begrüßung und sehr schönes Lied. Ich habe vorhin schon gesagt, es klingt so ein bisschen nach Düsseldorf, aber ich kann hier als gebürtiger Hamburger nur mit Shanties dienen.
To my home day. Okay. Ne? Alles klar. Und das ist dann so wie bei Inas Nacht, vielleicht so ein Shanty-Chor, der im Hintergrund immer eingeblendet wird, kann man ja auch durchaus machen. Warum wir Gregor eingeladen haben und auf die Geschichte der Videospiele zurückblicken, ist, weil Gregor ein wunderschönes Buch geschrieben hat, das frisch raus ist, glaube ich, ne? Das ist doch erst vor kurzem erschienen.
Ja, der Release war, also der offizielle Veröffentlichungstag war der 21. Oktober, also jetzt knapp einen Monat hin. Und wird verkauft, also ist das ein gutes Zeichen.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das Buch heißt Das ABC der Videospiele. Und wie der Titel schon verrät, es handelt sich um ein Buch mit dem Inhalt Das ABC der Videospiele. Von A bis Z 26 Kapitel, die sich mit den Videospielen beschäftigen. Und Einstiegsfrage, wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet? Von der ersten Idee, bis es tatsächlich gedruckt wurde. Wie viele Jahre stecken dahinter Gedankengut?
Oh, na gut, Jahre Gedankengut. Also ich hatte schon seit längerer Zeit die Absicht, mal wieder was Schriftliches zu machen. Also ich bin hauptsächlich aktuell eher als Moderator und Redakteur unterwegs, bei Rocket Beans TV zum Beispiel, verantworte da viele verschiedene Sendungen, unter anderem das Nerdquiz wird von mir gehostet, solche Formate wie Speedrun, da über Speedruns oder auch den Retro Club, was eine wöchentliche Show ist, wo ich dann meiner Liebe mich dann mal beschäftigen kann, kreuz und quer über alle Genres verteilt. Und ich hatte in der Funktion, weil ich mich auch gerne mit der Geschichte der Videospiele dann selbst beschäftige und tatsächlich auch viel Bücher, die ja seit Jahren mittlerweile auch wieder so ein bisschen im Trend sind. Man findet ja gerade in allen möglichen Video- und Computerspielnischen dann das große Buch der Grafik-Adventures. Oder zuletzt kommen ja auch sehr, sehr tolle Sachen von Kollege Winnie Forster zum Beispiel aus diesen sehr ausführlichen Bücher über verschiedene Konsolen. Und ich hatte irgendwie so im Hinterkopf immer, hey, jetzt hast du schon länger nicht mehr geschrieben, als jemand, der früher noch ab und zu mal für Zeitschriften dann Artikel verfasst hat oder fürs Internet seine Artikel getippt hat. Aber heute ist ja alles nur noch Podcast und Videos. Mach mal an und so fertig. Ich wollte das machen. Und die Idee gab es schon seit einigen Jahren, aber nicht konkret in der Form. Ich würde sagen, die Arbeit jetzt, ich hatte so eine Deadline vom Verlag. Wir haben uns im Oktober 2020 mit dem Lappmann Verlag hier in Hamburg geeinigt, dass wir das Buch gemeinsam machen wollen. Ich hatte so eine Text-Deadline von so 6 Monaten, wo das Buch dann dann fertig sein soll. Letzten Endes hat sich alles nochmal wegen der verschiedenen Umstände, die Absicht war es zuerst, das auf der Gamescom 2021 zu veröffentlichen. Vor Ort, schön vor Ort sein und dann mit den Käufern dann quatschen, Bücher unterschreiben und sowas, war ja relativ nichtig dann. Deshalb haben wir es nochmal ein bisschen nach hinten in Richtung Herbst- und Weihnachtsgeschäft geschoben, sodass ich ein bisschen mehr Zeit hatte. Effektiv muss ich aber sagen, ich habe bis kurz vor dann Druckabgabe so knapp fast ein Jahr dran gearbeitet und ich muss es dann eben alles so im September dann diesen Jahres dann abgeben.
Ja, und natürlich ein Leben lang hast du darauf hingearbeitet, weil du verwurstest da natürlich deine Erfahrungen als Spieleredakteur weit über das Jahr hinaus, ne?
Genau, natürlich, klar. Also wenn ich dann nicht die ganzen Sachen sozusagen mit der Muttermilch aufgezogen hätte. Also ich bin Jahrgang 78, das heißt, ich bin schon ein bisschen länger unterwegs, was jetzt die Video- und Computerspiele angeht. Und ich hatte das Glück und den Vorteil, kann man mal sagen, wenn wir eh schon in die Schiene dann reingeraten sind, dass ich einen sehr technikaffinen Onkel hatte, der bereits sehr früh mit einem Atari 2600 dann unterwegs gewesen ist. Und ich kann mich dann sind so früheste Erinnerungen irgendwie wie Pac-Man über den Bildschirm flimmert, Anfang der 80er und so weiter. Und von da an nicht wieder runtergekommen von dem Zug. Letzten Endes, was ich jetzt hier, können wir gerne auch gleich im Detail nochmal drüber sprechen, wie ich das hier im Buch umgesetzt habe. Ich wollte auf jeden Fall, deshalb ist es auch dieses ABC der Videospiele geworden, Form finden, wo ich nicht fixiert bin auf ein Thema, wo ich dann nicht sage, also ich könnte auch die Geschichte der Computerrollenspiele beispielsweise machen und dann hast du was sehr Spezifisches. Aber dann versteift man sich auf ein bestimmtes Thema und es geht so ein bisschen das verloren, diesen ganzen bunten Farbtupfer, die Videospiele und Computerspielgeschichte ausmachen. Und das mit diesem ABC-Rahmen zu machen, gab mir die Möglichkeit, A, kreuz und quer in der Geschichte der Video- und Computerspiele dann unterwegs zu sein, aber auch so eine Art Leitfaden zu haben, wo ich sagen kann, da kann ich mich so dranhangeln. Ey, es passt ja natürlich, wenn A wie Atari der Anfang ist.
Oh ja.
Ja, da kann man natürlich sagen, okay, einen besseren Einstieg gibt's eigentlich nicht.
Ja, weil das ist ja auch meine chronologische Erfahrung. Bei mir war es mein Vater, der einen Atari 2600 hat. Ich bin Jahrgang 80, also etwas jünger als du. Und bei mir war es dann mein Onkel, der tatsächlich bei Atari arbeitete. Weswegen ich dann... Ja, das war mega gut. Weswegen ich halt das Glück hatte, dass ich halt auch einen Lynx besaß. Den hatte ja kaum jemand damals irgendwie. Den hatten wir nur innerhalb der Familie. Also ich hatte einen, mein Cousin hatte einen. Ich habe meinen auch noch, der ist allerdings kaputt. Da muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie mal wieder zusammenlöte. Da ist, glaube ich, irgendwas kaputt gegangen. Aber Atari war auch mein Einstieg. Und der Pac-Man. Gut, dass du den Pac-Man erwähnst, weil alle sagen so, boah, dieses Pac-Man auf dem Atari ist total schlecht. Ich fand das damals mega, weil ich das Pac-Man auf der Arcade halt nicht wirklich kannte. Und Pac-Man auf dem Atari, mein Gott, das Geräusch war ein bisschen komisch, aber war halt schon irgendwie okay, fand ich. Wobei mein Lieblingsspiel auf dem Atari waren zwei, Superman und Ghostbusters.
Ja, Superman habe ich damals weniger gespielt. Lustig, das war so vorherrschend, gerade das Atari und auch Pac-Man. Ich kann heute meiner Mama beispielsweise immer noch hier so das Pac-Man vom Atari zeigen bei einem Video bei YouTube. Ja, das kenne ich, Pac-Man. Kann sie dann heute noch sagen. Und bei mir war es kreuz und quer gemischt. Ich habe, wenn ich mich zurückerinnere, solche Sachen, Bobby Get Heim. Ich weiß nicht, ob jemand das noch kennt.
Das kenne ich gar nicht.
Da gab's diese Quelle-Katalogspiele, wenn du dich erinnern kannst.
Ne? Also
nicht nur die offiziellen von Atari mit der Silberverpackung später, also solche Klassiker wie Jungle Hunt oder Pole Position oder was auch immer du da gekriegt hast. Aber beim Quelle-Katalog, die wir natürlich dann auch hatten, hast du dann, wie ich im Nachhinein erfahren habe, waren das einfach dann, Quelle hat anscheinend rückimportiert aus Asien dann Kopien von Spielen und die selber umbenannt. Also wie auch immer das da gemauschelt war, auf jeden Fall sind sie günstig an Spielekassetten gekommen, haben den eigenen Namen gegeben, wie Jungle Boy oder Bobby Get Heim. Und sowas war dann auch sehr viel in der Spiele. Sondern bei dem Game war es einfach so ein kleiner Junge, der von links nach rechts läuft und am Ende musste in seinem Haus ankommen. Oder ein ganz großer Klassiker, mein vielleicht Lieblingsspiel auf dem Atari, Solaris, wenn das noch jemand kennt. Das war so ein richtiger Space-Shooter, wo du, wenn du den heute anguckst, kaum glauben kannst, dass es technisch auf dem Atari läuft, weil das so flüssige 3D-Grafik hat.
Ja, an das kann ich mich auch erinnern. Und Chopper Command von Activision war auch eines meiner Lieblingsspiele. Du fliegst einen Hubschrauber, du musst halt Flugzeuge abballern und gleichzeitig kannst du auch Bomben abwerfen und einen Panzer zerstören. Also anders als River Raid wurde das nicht indiziert. Ja. River Raid ist auch in meiner Sammlung übrigens. Bin ich auch sehr froh darüber, dass ich das besitze. Und Atari war tatsächlich der Einstieg. Und ich wollte aber vorhin ich habe den Faden verloren, Andreas, mach was.
Ja, ich hab einen Faden, ich habe einen anderen Faden. Mhm. Und zwar für alle Leute, die nicht wie wir in den 70ern geboren sind, dachte ich, ist vielleicht erwähnenswert, wir denken bei Konsolen inzwischen immer an dieses Modell, dass der Konsolenhersteller so der Gatekeeper ist und da den Daumen drauf hat. Das war bei dem Atari 2600 eben nicht der Fall. Jeder konnte quasi für diese Konsole entwickeln, ohne dass Atari da hätte mitreden können, müssen, wollen. Deswegen gibt es dafür auch so einige unsägliche Spiele teilweise. Das nur sozusagen als Unterschied mal erwähnt. Na, das kam dann erst später, dass die Konsolenhersteller da richtig so zu Gatekeepern wurden und man sich inzwischen bei Nintendo bewerben muss, wenn man ein Switch-Spiel rausbringen will oder bei Sony bewerben muss. Das war noch eine andere Zeit damals mit dem 2600.
Ne? Ja, und es war Fluch und Segen. Ne? Also weil einerseits hieß das natürlich, jeder konnte programmieren, jeder konnte Spiele rausbringen, aber wie du halt sagst, auch viel Schrott. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Du hast den Quellekatalog mehrfach erwähnt, Gregor. Kurz für die jüngeren Hörer unter euch. Stellt euch vor, ihr druckt Amazon auf Papier in ein großes, dickes Buch. Und das war quasi Quelle. Gab auch noch Otto und Neckermann. Und da hat man dann quasi einen Katalog durchgeblättert und konnte dann Sachen bestellen. Übrigens waren die Kataloge auch sehr schön. Ich hatte neulich die Doku gesehen, völlig anderes Thema, egal, die Doku gesehen, Schwarze Adler, über farbige Nationalspieler und Spielerinnen. Und da erzählt Gerald Asamoah, der alte Schalker, dass er damals in Nigeria dachte, in Ghana dachte, oh, Deutschland ist wieder Quellekatalog. So sieht Deutschland aus irgendwie. Und ich glaube, der Quellekatalog ist auch sehr Deutschland. Aber wir kommen zurück zur Geschichte des Gamings und zu Atari, was das erste Kapitel in deinem Buch ist, was natürlich Sinn macht. Es ist natürlich ein bisschen schade, was dann mit Atari passiert ist. Durch E.T., den Videogame-Crash, aber auch durch Marketingentscheidungen, die monetarisieren wollten.
Ja, es ist natürlich irgendwo, also wenn es so einen riesigen kometenhaften Aufstieg gegeben hat, ihr habt ja auch schon dann erwähnt, die ganze Sache mit, dass viele Leute dann oder viele Entwickler dann einfach so produzieren konnten und der Markt geflutet wurde mit, es gab eine Hundefutterfirma, die ein eigenes Atari-Spiel rausgebracht hat und so weiter, das war so rappelvoll und wenn das Regal dann voll mit solchen Spielen ist, finden es vielleicht nicht die guten und wichtigen Sachen selbst. So ein paar Geschichten, die ich dann auch im Buch nochmal erwähnt habe, weil man eben sagen muss, man kann sagen, Taschenbuchformat eher. Die Geschichte von Atari könnte wahrscheinlich ein eigenes Buch ergeben und hat auch in der Form ergeben. Und da können wir gerne auch nochmal gleich drauf eingehen, was so der so ein bisschen ein Prozess gewesen ist, wie man diese Geschichten abbildet, wie viel da reinkommt, wo ich dann sage, okay, kann ich dann irgendwo den Stift ansetzen und sagen, ist das im Sinne, wie viele Infos sind spannend und interessant, wo kann ich nochmal was runterreduzieren vor allem auch, für mich war es auch nochmal wichtig in der Recherche, es gibt ja so viele Artikel, die geschrieben wurden, Bücher, die geschrieben wurden, Videos, die gemacht wurden, Podcasts, die über diese ganzen Sachen gemacht wurden, wo ich natürlich auch meine eigenen Erfahrungen habe, aber da nochmal sich konkret in die Sachen reinlesen, gegenchecken, mal gucken, was die ganzen Quellen sind, vor allem sehr wichtiges Mittel waren Interviews beispielsweise, wo du auch nochmal sagen kannst, okay, was hat diese Person eigentlich konkret gesagt und gibt es ein anderes Interview, was dem widerspricht und so weiter, weil ja natürlich die Geschichte dann auch dann nie so fest ist, sondern man gucken muss, wo sind Sachen, wo sind Behauptungen, die aufgestellt werden. Und dieses Ganze nachzuverfolgen, das war einer der Artikel, an denen ich auf jeden Fall am längsten gesessen habe, um auch einmal konkret zu sehen, dieser viel zitierte Videospiel-Crash beispielsweise, Anfang der 80er, wo dann der Markt mit solchen Videospielen überflutet wurde, dass die Videospielhändler gesagt haben, ey, jetzt ist alles so rappelvoll, keiner kauft die Dinger mehr, hier kauft die für Centbeträge. Aber dass es zum Beispiel eine Sache ist, die eigentlich hauptsächlich die USA betroffen hat, ist dann nicht so präsent, ne, weil das auch als Land, wo dann Atari hauptsächlich tätig war, auch am enormsten gewesen ist. Aber natürlich, dann schaust du, okay, was waren die Ausläufer? Hey, hier in Europa war es eh ein bisschen anders, weil wir so ein bisschen computerfixierter gewesen sind. Commodore 64, VIC-20 und so weiter hatten ja auch nochmal ganz andere Geschichten, die da passiert sind. Und ich vermisse schon ein bisschen das klassische Atari, weil mittlerweile so große alte Firmen, das sind ja nur noch Namen, die gekauft werden von irgendwelchen Konglomeraten und dann werden sie schön draufgeklebt. Ich bin ein bisschen interessiert, da gibt's ja jetzt, ist das schon draußen, dieses Atari VCS, diese Neuauflage? Ja, ja.
Andreas hat's, glaube ich, schon, ne?
Ja, hast du schon. Ja.
Das ist seit einem Jahr, glaube ich, schon draußen. Atari hat ja gerade als Marke jetzt 50 Jahre gefeiert und das haben eben die aktuellen Lizenz- und Markeninhaber, die dieses VCS rausgebracht haben, die haben das natürlich auch groß gefeiert. Das VCS, ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung. Erstmal eben natürlich ganz wichtig zu erwähnen, die aktuelle Firma Atari hat mit der Ursprungsfirma so gar nichts mehr zu tun. Das sind einfach Markenrechte, die da jetzt verkloppt wurden. Und sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, den VCS eben zu so einem Retro-Ding zu machen. Also sie haben diesen klassischen Atari-Joystick, den haben sie so ein bisschen aktualisiert. Und das ist natürlich auch mutig, jetzt so ein Gerät rauszubringen mit Joystick. Du kriegst auch einen normalen Controller dazu, wenn du den magst, aber eben der Joystick ist ganz schön, den kann man in sich drehen, um eben so ein bisschen so diese Vectrex oder Intellivision Steuerung eben auch zu nutzen. Ja, es ist aber natürlich nicht so super verarbeitet wie jetzt die großen Konsolen der großen drei. Es ist so ein bisschen wie die Intellivision Amico, finde ich, ne? Also so ein Konzept, was so irgendwie zwischen Retro und familientauglich hängt und aber ja vermutlich eben so ein Liebhaberding sein wird. Ja.
Ja, also das klingt für mich auf jeden Fall, also ich würde es mir einfach des Interesse halber sehr angucken. Ich muss sagen, also korrigier mich da gern, Andreas, beim VCS, da hast du nicht nur Atari 2600 Spiele jetzt drauf, sondern da sind auch andere Spiele lauffähig, ne, oder?
Ja, Entschuldigung, genau. Es ist keine reine Retro-Konsole wie jetzt die NES Mini oder die PlayStation neu aufgelegt, sondern genau, es sind neue Spiele. Also ähnlich auch wie beim Intellivision Amico ist es eine neue Konsole mit relativ leistungsfähig und mit weitgehend neuen Spielen, natürlich auch mit Retro-Spielen, aber eben nicht nur. Genau, kostet auch ganz schön was. Ich weiß gar nicht, was ich für meine bezahlt habe. Ich habe mir eben so eine Limited Founders Edition geholt.
Ein paar hundert Euro, ne? So 200-300, glaube ich.
Das ist es. Die sind sackteuer. Also im Grunde genommen kriegst du dafür für beide Konsolen, ob du jetzt die Amico holst oder die VCS, im Grunde genommen kannst du davon schon eine Switch kaufen.
Ja. Und, also, ich sehe es gerade im Atari Shop hier, also in dem Shop für dieses Atari VCS. Ja. $399.99. dazu kommt halt noch, wenn du es nach Deutschland schiffen lässt, wird hier angezeigt, ungefähr 75 Euro an Steuern. Plus, du kannst, wenn du es hier in den Store legst, du kannst dir die Versandkosten nicht brechen lassen, weil du Deutschland als Land gar nicht auswählst.
Natürlich.
Ne? Also von daher ist das ein Ding irgendwie. Ich habe da auch drüber nachgedacht, aber ich dachte mir, ich bin froh, dass das Atari VCS 2600 lange auf dem Dachboden meiner Eltern überlebt hat und jetzt bei mir zu Hause ist. Und ich es auch geschafft habe, wir haben noch einen Fernseher, auf dem es noch geht. Also ein Flachbildfernseher, wo es noch funktioniert. Auf meinem neuesten Flachbildfernseher geht es schon nicht mehr, weil der gar keinen Empfänger mehr hat für diese klassischen Kanäle. da musst du dann irgendwie so ein bisschen tricksen. Am besten holt man sich auch einen alten Fernseher dazu. Aber es funktioniert noch. Und allerdings habe ich gemerkt, dass zwei, drei Spiele nicht mehr gehen, komischerweise nach der langen Zeit. Aber zwei, drei von ungefähr 20 finde ich auch eine gute Quote.
Du musst nur reinpusten, Tobi.
Das habe ich probiert. Und bei dem einen Spiel hat alles nicht geklappt. Irgendwie. Das Spiel hieß Keystone Cappers von Activision. Du spielst einen Polizisten, rennst durch ein Kaufhaus und musst einen Räuber einfangen. Und auf dem Weg, diesen Räuber einzufangen, da gibt's halt Aufzüge und Rolltreppen. Und du musst da dann so Flugzeugen ausweichen, so Spielzeugflugzeugen und Bällen und so weiter. Und das Ziel ist halt, den Räuber zu kriegen, bevor der über alle drei Etagen auf dem Dach geflohen ist.
Ja, soll ich dir da den Namen der Quelle-Version nennen?
Die hieß nämlich gerne. Anders,
weil ich kenne das Spiel unter dem Namen Wachroboter jagt Yuppie.
Wachroboter jagt Yuppie. Naja, der Typ sieht aber nicht.
Naja, es ist interessant, es war kein Yuppie aus den 80ern, also kein junger Börsenmensch, sondern Yuppie sah auch auf der Verpackung aus wie so ein typischer Verbrecher mit schön dem Säckel über der Schulter mit seinen geklauten Sachen. Und es war J-U-P-Y. Also vielleicht ist das Yuppie der Verbrecher, der gejagt wird.
Ja. Vielleicht in irgendeinem deutschen Dialekt ist Yuppie so ein sowas wie Ede.
Das kann, ja. Ede der Ganovenstreck ist, glaube ich, auch, hieß auch so ein Spiel dann.
Ja, genau, richtig. Oder es gibt da doch bei euch in Hamburg diese wunderbare Serie Großstadtrevier, wo es im Truckstop liegt, heißt, wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Ede-Reis aus, weil der Ede den Schutzmann nicht mag.
So. Das singen wir jetzt aber nicht.
Nein. Nee, das singen wir jetzt aber nicht, aber Großstadtrevier auch hervorragend, ja. Du bist in Hamburg geboren, Gregor, wohnst auch immer noch da. Warum soll man noch aus Hamburg weg? Kann ich nachvollziehen?
Ja, also ich habe, je nachdem natürlich, wo das Arbeits- und Lebensumfeld liegt, ich habe den Vorteil gehabt, zum Glück, als ich in diese ganze, vor allem Arbeitsbranche dann reingerutscht bin, dass damals hier in Hamburg MTV Game One die Fernsehsendung gestartet hat und ich da über ein Praktikum quasi zum Fernsehen gekommen bin und von da aus gearbeitet habe. Was daraus dann entsprungen ist, mittlerweile mit Rocket Beans und so weiter, sind ja eigentlich die gleichen Räumlichkeiten. Ich wohne auch nur wirklich, ich kann in unter einer halben Stunde bei der Arbeit sein. Ist sehr praktisch, ne? Also zu Fuß dann auch entspannt, wenn ich mal nicht irgendwo fahren möchte. Und es hat sich noch nicht ergeben, dass ich arbeitstechnisch vor allem, weil man mittlerweile auch sehr gut vernetzt ist. Und wenn man selbst Aufträge für andere Leute dann macht oder mit anderen Leuten was zu tun haben möchte, muss ich nicht unbedingt aus Hamburg dann raus, ne?
War das denn immer dein Ding so, oder als du dann überlegt hast, was will ich mal werden, wenn ich groß bin, dass du irgendwas mit Videospielen irgendwie machen wolltest, weil du ja so früh auch schon damit sozialisiert wurdest, oder war das, wie kamst du dazu?
Also es war nicht direkt der Traum, aber natürlich war mir, ich weiß heute noch nicht richtig, was ich werden möchte von der Arbeit her aus. Ja, das ist so das Typische. So, ich habe damals am Gymnasium hier die ganzen Leute sehr geneidet, die dann schon irgendwie in der Oberstufe wussten, okay, genau so sieht's aus, das ist hier mein 12-Jahres-Plan, da gehe ich erstmal in die Uni, dann kriege ich den Job und dann wird die Familie begonnen und so weiter und so fort. Und ich da, ja, ich gehe nach Hause und zocke nochmal Amiga oder so, ne? Weißt du Bescheid, entscheide ich dann später. Ja. Ich habe tatsächlich so gedacht, okay, vielleicht muss ich mich erstmal so ein bisschen ausprobieren und schauen, was da am sinnigsten ist. Habe versucht Informatik zu studieren, nennen wir es mal so, wo ich dann gemerkt habe, oh, das ist zwar ein interessanter Beruf, vor allem, wenn man mit Computern dann auch einigermaßen zu tun hat, aber A, ist es natürlich auch etwas, wo du dann wirklich voll drin aufgehen musst, wenn du vernünftig programmieren willst, da solltest du auch wirklich eine riesige Leidenschaft dafür haben. Und ich fand, dass das du hast sehr einschränkend war, weil du weniger mit Menschen zu tun hast da direkt. Na, natürlich kollaborative Arbeit und so ist alles schön und gut, aber ich wollte eher was mit Menschen zu tun haben und nicht so vereinzelt am Computer sitzen und so weiter. Ich habe tatsächlich viele Jahre Kinder- und Jugendarbeit gemacht zwischendurch. Ah, okay. Habe bei einem Haus der Jugend hier verschiedene Jobs gemacht in Hamburg, Jugendgruppenleiter und solche Geschichten dann zwischendurch gemacht und mir dann parallel überlegt, was kannst du machen? Habe meinen Eltern ausgeholfen, natürlich als gebürtiger Grieche an sich, der in Hamburg geboren ist. Eltern hatten natürlich ein Restaurant, wo ich ausgeholfen habe und so.
Klischee!
Typisch Klischee, ne? Aber natürlich habe ich dann zwischendurch immer hier und da gearbeitet und geschaut, okay, was möchte ich denn da machen? Hab aber an der Uni so ein bisschen die Leidenschaft fürs Schreiben dann entdeckt, in speziellen so Videogame-Berichterstattung, weil ich bin so jemand, ich hatte kistenweise die ganzen Zeitschriften damals hier, ne? Also damals, als die Happy Computer und insbesondere die Powerplay dann losgegangen ist, als so Offshoot, als richtiges Magazin danach, es war quasi so, ich war hin und weg, dass da alles da drin stand von Video- und Computerspielen, die ich A, nicht kannte und B, mir nicht leisten konnte. Ich glaube, was habe ich in den 80ern an Taschengeld bekommen? 2 Mark die Woche oder sowas? Da kannst du nicht so viel Video- und Computerspiele kaufen. Nicht mal Leerdisketten kannst du kaufen.
Stimmt.
Reicht doch noch nicht mal für ein lustiges Taschenbuch. Die haben nämlich 5 Mark gekostet, glaube ich.
5 Mark und später 6,50 Mark.
Hammer.
Ja, also wenn die nicht gerade von den Großeltern oder den Eltern gesponsert wurden oder wenn ich mir ab und zu mal dann sowas wie ein Commodore 64 gab es tatsächlich mal zum Geburtstag dann das eine Jahr, aber dann war es das auch. Ne? Und so der Gedanke war so ein bisschen immer, weil ich hatte wirklich immer dann mit den Zeitschriften gelesen und oh, was ist denn das? Neo Geo? Was? Ein Spielautomat für daheim? Was ist denn eine PC Engine? Was ist denn das alles? Oh, alles so in mich aufgesogen und alles dann gelesen und so ein bisschen so der kleine Wunsch, okay, ich hätte schon gerne Bock mal in so eine Redaktion dann zu arbeiten, aber in Hamburg gab es nicht viele Möglichkeiten und wenn, dann müsstest du irgendwo nach Münster gehen oder noch weiter in den Süden, wo dann die großen Zeitschriften dann beheimatet gewesen sind und als jemand ohne Geld kann man es nicht wirklich dann hier groß anstellen. An der Uni habe ich entdeckt, hey, es gibt dieses Internet, man kann sowas wie Webseiten machen und ich habe tatsächlich so eine eigene so Hobby-Webseite aufgemacht, wo ich über Rollenspiele geschrieben habe. Also insbesondere Konsolenrollenspiele, dann RPG Heaven habe ich es genannt, aus Jux und Dollerei, hier Rollenspiele, Himmel, whatever. Habe danach gemerkt, es gibt schon eine Seite rpgheaven.de, so ein Rollenspielportal, das da sehr viel gemacht hat dazu. Aber na gut, dann habe ich eben rpgheaven.de.vu, wie man es auch mal nennen kann. Und tatsächlich viele Gleichgesinnte auch im Internet dann gefunden, weil das so die Frühphase 97, 98, wo ich an der Uni war, ein paar Enthusiasten drumherum geschart, ein eigenes Forum aufgemacht, wo ich dann über Rollenspiele mit anderen Leuten geredet habe. Insbesondere das Maniac-Forum von der Maniac-Zeitschrift, das ist ja auch schon seit auch 25 plus Jahren, hält sich ja immer noch, gab es ja auch das PCX-Forum von der PCX-Zeitschrift, die auch nicht mehr existiert, wo du dann auch Gleichgesinnte hattest, wenn du ellenlang Texte schreiben kannst und dich austauschen kannst. Und so ein bisschen war so der Hintergedanke, ich habe das hobbymäßig gemacht, in meiner Freizeit zwischendurch immer mal wieder Rollenspieltests geschrieben, die ich online gestellt habe, natürlich für ein limitiertes Publikum, aber man kannte seine Pappenheimer und hat sich untereinander ausgetauscht. Und dann kam tatsächlich irgendwann mal die Chance 2006, wo nach Leuten für MTV Game One gesucht wurde in Hamburg. Okay. Und war tatsächlich dann auch interessanterweise von Leuten, die ich übers Maniac-Forum vom Schreiben her kannte. So jemand wie Kollege Simon Kretschmer beispielsweise, der bei Giga vorher gewesen ist und dann hier mit Daniel Budimann oder Simon und Budi eben hier dieses Projekt aufgemacht haben. Hey, wir kennen uns schon vom Schreiben her, ich komme mal und quatsch mit euch. Und von da an ist losgegangen, Praktikum, Redakteur, Redaktionsleiter und so weiter und so fort. Und ja, geil. Jetzt bin ich hier.
Ja, cool. Das ist natürlich reiche Geschichte, die du hast.
Ja, und direkt zu dieser Geschichte ein, zwei Fragen. Und zwar, klar, Klischee, Eltern aus Griechenland, man hat ein Restaurant, lass mich raten, Akropolis oder wie hieß das Restaurant?
Nein, das ein Akropolis war es nicht, wobei du kannst wahrscheinlich das bei Google eintippen und kriegst alle 2 Kilometer ein Restaurant Akropolis oder so.
Richtig, Mykonos, Kreta, gibt's alles, glaube ich.
Nein, das Restaurant hieß M-Papas, Emmanuel Papas, das ist tatsächlich das Dorf, wo unsere Familie in Griechenland herkommt.
Ah, cool, okay, ja gut, aber nur fürs Klischee. Und dann hast du Kinder- und Jugendarbeit gemacht, hast du denn da deine Gaming-Liebe irgendwie auch unterbringen können? Kurzer Exkurs, ein Bekannter von mir, der war auch, ich glaube, Sozialarbeiter, Erzieher, ich weiß nicht mehr genau, was er für einen Abschluss hat. Jedenfalls hat er aber auch tatsächlich Gaming-Tage mit den Jugendlichen im Jugendzentrum gemacht, mit der PlayStation 3, glaube ich, oder PlayStation 2 und so Geschichten. Konntest du das damals auch schon, oder war es in den 90ern eher schwierig?
Ja, nee, das war tatsächlich um die Jahrtausendwende. Okay. Und ich bin jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht ein Studium als Kind für Kinder- und Jugendarbeit gemacht, aber quasi, ich war da Honorarkraft für viele, viele Jahre und habe mich tatsächlich um den Computerbereich gekümmert. Da wurde es nämlich hier in einem Haus der Jugend in Hamburg, in einem der Stadtteile, so, jetzt haben wir auch Internet, gibt's hier.
Jugendlichen.
Und da haben ein paar Schulkameraden von mir quasi sich hauptsächlich drum gekümmert, um das da auf die Beine zu stellen. Und sagt, hey, komm mal vorbei, schau es dir mal an. Und bin da auch, hier, abgehangen und kannst du mal übernehmen, okay, dann passe ich mal drauf auf und so weiter, mit den ganzen Leuten da ganz gut verstanden. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich tatsächlich dann auch da eine Ausbildung zum Jugendgruppenleiter gemacht habe. Und also entsprechend mit Kursen, die ich dann gemacht habe und da tatsächlich dann auch zum Beispiel Kids betreut habe über Fußballgruppen und andere Geschichten, aber hauptsächlich war es so ein bisschen, ich war dann der für die Computer zuständig gewesen ist, wo dann Kids kommen konnten und ich möchte mal eine Stunde Internet haben, Gregor, wie viel kostet denn das? Ab und zu auch mal dann LAN-Partys sozusagen gemacht habe, wo ganzes Wochenende mit den Kindern und Jugendlichen, die natürlich dann hier so alt gewesen sind, dass sie auch solche Übernachtungen machen können, die ganz klein waren, dann natürlich nicht mit dabei, aber dann im Netzwerk dann gemeinsam StarCraft und andere Geschichten gespielt. Na, und es war immer natürlich Video- und Computerspiele verknüpft, wobei das, also ich fand es auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass das gleich so die steile Karriere ist und man wird der Star-Programmierer und hat dann gleich das dicke Auto vor der Haustür, vor der Villa und alles drum und dran, aber es war sehr spaßig und hat mir auch echt viel gegeben sozusagen, vor allem, weil da auch die sozialen Kontakte dann da gewesen sind.
Ja, also da hast du natürlich massiv Erfahrung als Gamer, als Videospielexperte. An wen richtet sich denn dein Buch konkret? Richtet sich das auch an so alte, erfahrene Säcke wie wir? Werden wir da unseren Spaß haben? Oder ist das doch eher was für jüngere Generationen, die zum Beispiel Atari als Ära damals nicht miterlebt haben?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich ein bisschen breiter gestreut, was die Zielgruppe angeht. Ich merke es mit dem ganzen Content, den ich dann erstelle. Man hat ja mittlerweile, wenn ich jetzt bei meinem YouTube-Kanal oder irgendwas hochlade, man kriegt ja ganz genau aufgeschlüsselt, wer guckt deine Sachen, was ist die Altersklasse und so weiter. Und bei den meisten Sachen, die ich produziere, ist es meist so im Bereich zwischen 25 und 45, dass viele Leute dann da meine Top 101 der besten Rollenspiel-Videos schauen oder irgendwelche Let's Plays, die ich mache oder Podcasts und so weiter. Also könnte man sagen, schon ein bisschen die ältere Klientel. Hier habe ich das bei dem Buch so angelegt. Ist natürlich so eine Sache, entweder wenn man das sehr, sehr breit aufstellt, dann landet man irgendwo bei der Computerbildspiele und dann, damit du wirklich auch jeden einzelnen abholst, steht dann, okay, es fängt an, der Computer, Sternchen, Computer Anführungsstrichen Rechenknecht oder irgendwelche solche Geschichten. Ja. Das wollte ich nicht machen. Allerdings sollte es kein so auf Zielgruppen orientiertes Buch werden. Deshalb das, was ich meine, von wegen, wie ich die Artikel verfasst habe. Ich habe erstmal angefangen zu schreiben und geschaut, was ist die Geschichte, die ich erstmal erzählen möchte, weil das auch so ein Ansatz ist, den ich zum Beispiel auch beim Fernsehen verfolgt habe oder sowas. Es geht ja nicht immer nur darum, mach einen Spieletest oder Spielevideo, sondern was ist eigentlich das Interessante, was möchte ich vermitteln? Und ich habe in den Artikeln jeweils geschaut, was ist die Geschichte, die ich erzählen möchte mit diesem Artikel? Gibt es einen Aufhänger, den ich nehmen kann, den ich als Klammer setzen kann und so weiter? Und von da aus geschaut, dass die Artikel an sich spaßig lesbar sind und sich auch selbst erklären zu einem großen Teil, selbst für Leute, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Videospielen haben, jetzt nicht so weit gegangen, dass alles haarklein erklärt wird, sondern natürlich auch ein kleines bisschen was voraussetzen. Vielleicht ist jemand ja interessiert, nochmal einen Fachbegriff nachzuschlagen. Und sonst hat meine Lektorin dann auch nochmal gesagt, die Videospiele zwar kennt, aber jetzt keine Gamerin oder so weiter ist, aber trotzdem dann nochmal ein guter Feedbackpartner gewesen, um zu schauen, versteht man das? Ist es so, wie ich mir das vorstelle? Bin ich dann dahingegangen, dass ich es eher breit gestreut habe? Und ich würde sagen, dass es so die Grenzen dieser 25 bis 45 meiner Videoklientel dann durchbricht. Kann mir durchaus vorstellen, dass ein paar jüngere Leute, die dann interessiert sind, dann sagen, hey, ich habe hier etwas, wo ich mich mal so ein bisschen informieren kann, ein paar Bilder sehen kann, so in einer Kurzfassung mitbekomme, so worum es geht. Vielleicht ist es ja der Ansprungpunkt, um zu sagen, hey, ich habe hier was über Atari erfahren, ich hole mir das große Atari-Buch oder ich gucke mir diese Doku an und solche Geschichten. Aber auch solche, ich sag's mal, ihr heißt ja auch Alt und Spiele, solche alten Säcke wie wir.
Natürlich.
Genau. Ja, die sich vielleicht auch gern mal nochmal daran zurückerinnern wollen und nicht jeder saugt natürlich das alles komplett die ganze Zeit in sich auf und hat es so präsent, also ohne die Recherche für das Buch, ich habe zwar so grob vieles im Kopf, was da passiert ist, aber einfach nochmal diese konkreten Sachen herauszufinden, es wäre auch ein Buch, was ich mir persönlich gekauft hätte.
Ja. Das ist auch sehr wichtig, dass man das selber kaufen würde. Aber jetzt sagst du, man hat viele Sachen im Kopf, das kennen wir ja auch, dass man viele so Legenden und Anekdötchen im Kopf hat. Gibt's denn irgend so eine Geschichte, die du im Kopf hattest, wo du bei der Recherche dann gemerkt hast, okay, so wie ich sie im Kopf habe, ist sie komplett falsch, ich muss sie komplett neu machen, so. Also hast du selber bei der Recherche auch nochmal Dinge gelernt oder gemerkt, wo du sagst, ey, das ist für mich komplettes Neuland, das wusste ich noch gar nicht.
Ich check mal, was habe ich überhaupt für Artikel drin?
Also wir nehmen zum Beispiel, ich kann ja mal sagen, was ich gelernt habe, was ich vorher nicht wusste. Mhm. Das war diese Geschichte mit den Atari-Computern, der Atari ST und der Atari STE, dass die tatsächlich die Gaming-Schwierigkeiten hatten, dass die horizontale Bewegung nicht vernünftig hingekriegt haben.
Ja.
Ne? Und was das, daraus schlussfolgerte ich auch, okay, ich kenne genau einen Menschen, der einen Atari STE besaß und es gab da nicht so viele Spiele für hier in Deutschland, dass das wahrscheinlich mit einem Ding war, horizontale Bewegung war ja in den 80ern/90ern das, was du haben musstest, weil Jump'n'Run war ja das Genre der Dekade, sage ich mal. Das habe ich dann selber so geschlussfolgert. Aber das war zum Beispiel was ich nicht wusste, dass das da die Schwierigkeit von Atari war und halt diese ganze Verquickung der Amiga-Chef, der dann zum Atari-Chef wurde und von Amiga wegen Industriespionage verklagt wurde, während der alte Atari-Chef aber dann zu Commodore wechselte. Da gab es ja irgendwie so einen Ringtausch sozusagen.
Ja.
Wie im Dorfschützenverein mäßig.
Das ist ein gutes Beispiel. Also das mit dem horizontalen Bewegung bei den alten Atari ST-Modellen, das war etwas, was ich immer im Kopf tatsächlich hatte, weil es auch was war, was die Zeitschriften auch mal konkret erwähnt haben. Nicht, dass horizontale Bewegung, so wie der Atari ST in den ersten Modellen, in den frühen Modellen ausgerichtet war, die waren zwar nicht unmöglich, aber man musste schon sehr viel an Rechenarbeit reintun. Was ist ein gutes Beispiel? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob zum Beispiel Turrican 2 auf dem Atari ST, ob das auch auf den ganz alten Modellen läuft. Aber das ist zum Beispiel für ein sehr gut laufendes Atari ST-Spiel, wobei man die Amiga-Fassung da immer noch natürlich bevorzugen muss und kann, ne, wegen der ganzen technischen Geschichten, wie das funktioniert. Und dass später dann solche Modelle wie der SDE, der nachgeschoben wurden, mal diesen Malus aushebeln. Mir geht's da sehr ähnlich. Ich bin ja auch in einem Commodore-Umfeld gewesen, also C64 von Amiga. Und das hatten dann auch meine Kumpels und Kollegen dann hier drumherum. Also ich kannte auch keinen selber, der einen SD hatte. Aber ich habe Das ist eine Geschichte, das kann ich mich auch noch kurz dran erinnern. Ich gehe noch mal auch gleich dann auf die Chefsache da ein. Ich kann mich noch ganz lebhaft daran erinnern, wie ich mal für 2 oder 3 Stunden in einem Kaufhaus hier in Hamburg-Altona, als noch so ein Karstadt, der existiert nicht mehr, so ein Einkaufszentrum, wo er da drin war. Und ich kann mich erinnern, dass ich da an einem Astari ST saß, so ein Vorführgerät in den 80ern und mir da das Betriebssystem, quasi die Workbench sozusagen, das Windows vom Atari ST angeguckt habe. Oh, da kann ich was anklicken, da kann ich einen Ordner aufmachen, ich kann da so Sachen reinschieben. Ich habe effektiv nichts gemacht, außer 2, 3 Stunden das Betriebssystem mir da angucken. Das ist meine längste klassische Erfahrung mit dem Atari ST und deshalb habe ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ja, das mit diesem Ganzen, das war tatsächlich noch sehr, sehr rechercheintensiv, vor allem, weil das so eine Geschichte ist, dass Jack Tramiel, der damalige Commodore-Chef, in den 80ern bei Commodore ausgestiegen ist, nach dem Erfolg des C64 und tatsächlich die Reste von Atari aufgekauft hat, die kurz davor waren von Warner Communications, die den Laden damals besaßen. Ja, der große Videospiel-Crash, rentiert sich nicht alles nicht mehr. Wir verkaufen die Videospiel- und die Computerabteilung. Und oh, wie passend, der ehemalige Commodore-Chef, der aus seinem alten Laden jetzt ausgestiegen ist, nach Schwierigkeiten mit dem Hauptaktionär, versucht, seinem alten Verein sowas nochmal reinzudrücken und kauft Atari und holt dann noch tatsächlich Leute dazu, die bei Commodore an dem, ja, das, was eigentlich der Amiga-Härte werden sollen, der neue 16-Bit-Computer, holte mit zu sich zu Atari. Und wenn die Geschichte ein bisschen anders abgelaufen wäre, wäre wahrscheinlich es vielleicht der Commodore ST gewesen, nennen wir es mal so. Mhm. Also das waren Sachen, wo ich tatsächlich auch nochmal mir viele verschiedene Artikel durchgelesen habe, Bücher nochmal gewälzt habe. Es gibt auch ein paar sehr schöne Reportagen im Internet, aber da natürlich auch nochmal gucken, was sind die Quellenangaben, nochmal gegenchecken. Und vor allem, weil eine Geschichte dann auch, da ich auch einen Artikel über Commodore drin habe, eine Geschichte aus zwei Perspektiven erzählen, aber sich nicht zu sehr doppeln. Weil am Anfang klang das auch, okay, wenn ich da das Fass aufmache, vielleicht liest ja jemand den Commodore-Artikel zuerst als den anderen. Und ich habe versucht, die Infos so ein bisschen zu verteilen, weil die beiden Perspektiven waren eigentlich ganz wichtig.
Du hast jetzt eben schon von einer Lektorin gesprochen, mit der du da natürlich eng zusammengearbeitet hast. Sag doch nochmal, wie die Zusammenarbeit konkret war, wie wichtig das ist, dass wir als Nerds und Fachexperten auch vielleicht nochmal so eingenordet werden von jemandem, der nicht so nah dran ist. Und dann würde mich auch noch interessieren, was ganz augenscheinlich ist bei deinem Buch, ist das großartige Design und das Layout, was auch also sehr anspricht und einfach auch alles nochmal sehr viel anschaulicher macht. Wie bist du denn an die Grafikerin oder den Grafiker gekommen und wie eng war diese Zusammenarbeit?
Das war auch ein Anliegen von mir, als wir zuerst zu Beginn über das Buch, also Ende 2020 gesprochen haben damals. Mir war wichtig das Layout auf jeden Fall, weil ich bin layouttechnisch nicht wirklich groß bewandert. ich habe hier das Schreiben tatsächlich so ein bisschen angegangen, als wenn ich Artikel für Computer- oder Videospielzeitschriften geschrieben habe. Also ich habe das nicht zu lange gemacht, aber ein paar Jahre lang mal freiberuflich hier dann Texte geschrieben. Und dann war es häufig so, dass natürlich, wenn man einmal sich mit dem Chefredakteur geeinigt hat, okay, so sieht das textlich aus mit den Artikeln, da wird nochmal drüber gegangen, ist tatsächlich auch nicht so viel anders, als wie es mit der Lektorin dann gewesen ist, wobei ich dann da Feedback bekommen habe, ich habe meinen Artikel abgegeben, dann gab es hier einmal Anmerkungen, verstehe ich das richtig, grammatikalisch zum Beispiel, was natürlich auch nochmal ist, so hier von wegen, ich denke immer, meine Kommasetzung ist nicht schlecht, aber natürlich nicht perfekt, das muss natürlich auch nochmal durchgeschaut werden, aber wo dann auch gesagt wird, hey, ist es wichtig, diesen Satz drin zu haben? Trägt er die Geschichte? Und wo ich dann nochmal drüber nachdenke, okay, habe ich den jetzt nur reingeworfen, weil es eine wichtige Info ist, aber die nicht wirklich informativ genug ist, um den Artikel quasi besser zu machen? Wo ich dann eher sage, mache ich das da knapper und mache ich einen anderen Absatz größer? Da gab es immer so ein Hin und Her mit meiner Lektorin. Aber im Großen und Ganzen konnte ich auch gut verargumentieren, warum ich wie wo was drin haben wollte. Letzten Endes hat es übrigens dann dazu geführt, ich hatte das Buch fertig geschrieben und dann war ich ungefähr ein Viertel zu lang für die ganzen Textzeichen, die dann drin sein sollen. Und ich habe das Buch innerhalb von 2 Wochen neu geschrieben, in Anführungsstrichen. Also ich bin an jeden Artikel rangegangen und mit meiner Erfahrung, die ich nach dann 6, 7, 8 Monaten Artikel schreiben für das Buch, bis ich meine Stimme gefunden habe und den Duktus und eine Absprache, wie sowas funktionieren kann, habe ich mich nochmal hingesetzt und quasi die Artikel nochmal neu geschrieben. Habe ich geschaut, okay. Also neu geschrieben in der Hinsicht, wo kann ich was dampfen? Gefällt mir eine Formulierung nochmal besser? Der Atari-Artikel, ich muss mal schauen, ich habe irgendwo hier nochmal notiert, was meine Zeichenzahl da anging. Da hieß es immer, wie viel maximal Zeichen kann ich haben, damit auch ich Bilder für das Layout drin haben kann, damit es nicht eine Textwüste wird, aber da hatte ich auch keinen Bock drauf. Es sollte ja zumindest auch ein bisschen visuell noch was dabei sein. Ich konnte bestimmt da mehrere tausend Zeichen jeweils pro Artikel rausnehmen und war dann am Ende auch tatsächlich zufriedener, weil wenn ich den Atari-Artikel hatte ich im Januar geschrieben, weiß ich noch, so recht langwierig über mehrere Tage, und als es dann hieß, okay, wo könnte ich vielleicht nochmal was knackiger machen, wo könnte ich noch was knappen, da waren etliche Monate vergangen, wo ich andere Artikel geschrieben habe und natürlich mehr Gewöhnung, wie sowas funktionieren kann, mit dem Feedback, was zurückgekommen ist. Und dann konnte ich da beispielsweise angenehm 3.000 bis 4.000 Zeichen rausnehmen am Ende. Das war jetzt auch kein Prozess, dass ich da mehrere Tage dran saß, sondern 2-3 Stunden, okay, ich fange da an, den Satz nehme ich mit, den mache ich mal anders, oh, die packe ich zusammen, da kann ich vielleicht einen Bandwurmsatz entwirren, und konnte das dann so runterdampfen und war tatsächlich am Ende auch zufriedener mit dem, was am Ende drin ist. Und es tut dem Buch und dem Lesefluss auch gut, wenn du jetzt kein Thema hast, was über 20 Seiten dann rumherum geht.
Ja, das ist das Angenehme. Es ist die Kurzweiligkeit des Buches, dass die Artikel oder die einzelnen Buchstaben wirklich das kann man gut lesen. Und das ist wirklich sehr schön und angenehm geschrieben. Was mir vor allen Dingen am Layout auffällt, es ist ja quasi quadratisch. Das ist ja das moderne Social Media Format, ne? Ist ja alles viereckig nur noch bei Insta Stories etc. pp. Hat damit aber nichts zu tun, oder?
Nein, damit nicht. Es ist tatsächlich, das Format hängt davon ab, weil die Kollegen bei Lappan, die haben mir ein vergleichbares Projekt, also vergleichbar in Anführungsstrichen, in die Hände gedrückt vorher, hey, das sind so Formate von Büchern, in die wir uns das vorstellen können, wenn du dann eins machst. Und es war tatsächlich auch, also die gleiche Größe mit geringerer Seitenanzahl. Es war ein Schläferts Cocktailbuch.
Ah, okay.
Interessanterweise. Also Schläferts, natürlich die Sendung, wo sich Oliver Kalkofe und Kollege Welke dann sich über Filme lustig machen, was übrigens auch ein großes Hobby von mir ist. Also da gibt es ja solche Sendungen wie Mystery Science Theater, die das ganz groß gemacht haben. Da haben ja Kalkofe und Welke auch die Synchro früher dazu gemacht, wo dann immer lustige Synchros drüber sind. Und auch was Kollege Kretschmer und ich bei Spiele mit Bart mit Videospielen machen, wenn wir da unsere Phantasmagorias und Gabriel Knights und so weiter spielen. Oh ja. Ganz groß gewesen. Und die hatten tatsächlich über Lappan ein Buch herausgebracht, wo es dann eine Sammlung von Cocktails gewesen ist, die angelehnt waren an schlechte Filme, die geguckt haben. Ja. Ich habe jetzt das Beispiel nicht im Kopf, aber dann, was weiß ich, da gab es den Chuck Norris Aperitif und dann ein Rezept oder sowas. Und das war das Format, was man mir gezeigt hat. Und okay, den Inhalt werde ich zwar nicht so machen, aber kann ich mir vorstellen, es liegt gut in der Hand. Ne? Ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt so ein großes DIN A4-Buch hast, vor allem was die Menge des Textes angeht und wie groß und klein die Bilder sind. Aber letzten Endes gab es hier kein großes Gespräch, ob es irgendwie ein anderes Format sein soll. Und ich habe mich einfach daran orientiert, wenn ich jetzt, es würde keinen Unterschied machen gegenüber dem Text, den ich schreibe, weil wenn du jetzt 8 DIN A4 Seiten oder 10 von diesem kleineren Format hast, gehupft wie gesprungen.
Ne? Ja. Andreas, du hast das Buch nicht vor dir liegen, ne?
Nein, genau.
Deswegen stelle ich immer eine Frage. Was glaubst du, Buchstabe F in einem ABC über Computerspiele, was glaubst du, ist in diesem Buch der Buchstabe F?
Ja, also wenn es um Retro-Konsolen geht, dann wäre das vielleicht die Fairchild Channel F. Was gibt's für Alternativen?
Also es ist ja das ABC der Computerspiele. Es geht ja nicht nur um Retro-Konsolen. Was könnte noch ein Buchstabe F sein?
Naja, wie gesagt, retrotechnisch fällt mir Fairchild ein. Das war ja in Deutschland die Saba Videoplay, immer als Lizenzkonsole. Und ich glaube, zweite Generation Videospiele. Ansonsten zu F, man könnte was über Forza sagen, die tolle Xbox Rennspielserie. Was gibt's noch?
Final Fantasy würde mir zum Beispiel noch einfallen.
Das ist ja sogar Doppel-F, genau, ja, finde ich
so,
auch gut.
So, und ja. Was hat Gregor in seinem Buch beim Buchstaben F? FMV, für Full Motion Video. Das finde ich ein hervorragendes Beispiel, wie schwierig es sein muss, sich für jeden Buchstaben eine einzelne Sache auszuwählen und sich dann auch entscheiden zu müssen, was man nimmt. Und du hast wirklich, also keiner von uns wäre, glaube ich, aus dem Stegreif auf FMV gekommen beim Buchstaben F. Wie hast du diese Auswahl getroffen? Also was hat dich da bewogen, beim Buchstaben F halt eben nicht Final Fantasy zu nehmen oder Fairchild, sondern Full Motion Video?
Sehr schwieriger Prozess, muss ich sagen. Also da das keinen Maßstab gab, an den ich mich richten kann, habe ich erstmal gesagt, okay, das sind die Themen, die ich drin haben möchte. Jeder Buchstabe hatte ungefähr 6 verschiedene Sachen, die ich da reintun kann. Unter anderem Final Fantasy, Fairchild hatte ich auch tatsächlich mal in Betracht gezogen, wobei am Ende, so wie ich das runtergedampft habe, war mehr so ein Prozess, ich kann nicht jedes Thema, also das Fass immer aufmachen und dann dem die einen Platz bieten, den es eigentlich nötig hätte. Aber das Fairchild kommt dann zum beispielsweise in der Geschichte von Atari 2600 vor, als Konsole, die vorher rausgekommen ist. Und zumindest, wenn es mal thematisiert wird oder mit dem Screenshot gezeigt wird, hat es ja auch immer dann noch Möglichkeit, in einem Nachfolgeprojekt nochmal spezieller dann ranzukommen. Und was ich auch vermeiden wollte, tatsächlich Final Fantasy und sowas, das ist ja mein Spezialgebiet als Japano-Rollenspiel-Fan und jemand, der eben seit 25 Jahren drüber im Internet schreibt und Artikel macht und alles drum und dran. Ich wollte nicht, dass die Leute dann sagen, oh, kommt Gregor wieder mit seinen Japano-Rollenspielen da an. Deshalb habe ich zum Beispiel da auch gesagt, okay, ich mache einen Artikel über Rollenspiele mit RPGs, mache dann aber eher so einen geschichtlichen Überblick, vor allem auch mit, wo dann verwoben wird, so die Unterschiede zwischen Japano und westlichen Rollenspielen, Entstehungsgeschichten, was hat wen inspiriert, dass in Japan solche Sachen wie Ultima und Wizardry groß sind. Ich habe bei mir hinten im Regal zum Beispiel die japanischen Ausgaben von Ultima 3 und 4 da fürs NES da zum Beispiel drin stehen. Und da habe ich dann geguckt, okay, kann ich manche Sachen, wenn ich jetzt Final Fantasy schreibe, muss da ein 20-Seiten-Artikel stehen, weil ansonsten wäre das Quatsch. Ne? Das was so aufzumachen, kann ich das vielleicht in den R-Buchstaben reintun? Okay, wenn ich das genommen habe, Grafik-Adventures wäre auch zum Beispiel etwas, ich hatte vorher A wie Adventures, dann, okay, kannst du vielleicht G wie Grafik-Adventures, wenn ich A wie Atari sage und ein großer Artikel da ist, um denen den Platz zu geben. Dann habe ich mir nochmal gedacht, ich habe aber eigentlich, wenn ich Grafik-Adventures mache, ich würde da eh hauptsächlich über LucasArts erstmal schreiben, weil das auch die wichtigste Firma meines Erachtens ist, wobei natürlich Sierra super wichtig und alles drum und dran. Sierra. Alles natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, aber ich wollte lieber dann zum Beispiel LucasArts entsprechend den Platz geben und habe das dann nochmal aufgeteilt in die japanische Art der Adventures mit V wie Visual Novel. Dann hatte ich einen Buchstaben, den ich in V nehmen kann. Das war so ein Geben und Nehmen und schauen, was kann ich wie, wo verteilen, dass ich möglichst breit dann Sachen abdecke, dass es nicht nur Computer-Hardware, nicht nur Konsolen sind, mal ist auch ein Spiel, was entsprechend gefeatured wird, mal ist es ein Genre, wo ich ein bisschen breiter schreiben kann. Und so wurden nach und nach Sachen gestrichen, sind in andere Artikel mit übergegangen, dass nach Möglichkeit Sachen da sind, die dann möglichst ein breites Spektrum eben abdecken. Und bei den Adventures ist eben auch gewesen, okay, F wie FMV, das passt natürlich. Ne? Andere Gedanken waren da zum Beispiel, was über Factor 5 zu machen. Das behalte ich mir dann auch nochmal vor, wenn ich irgendwann ein neues Projekt oder so angehe, dann kann man nämlich auch schön mal da über Talion oder andere deutsche Entwickler dann dabei mal quatschen. Ich habe bis zum Ende habe ich, also auch wo ich das Buch neu geschrieben habe, ich hatte ein paar Handvoll Artikel fertig, mit denen ich auch zufrieden gewesen bin, die aber dann nicht im Buch gelandet sind. Zum Beispiel fand ich die Geschichte von NBA Jam ganz spannend, wie das damals mit den Automaten entstanden ist und dass Shaquille O'Neal sich selber so einen Automaten immer hat mitnehmen lassen zu Auswärtsspielen, dass eine Spedition den extra rankarren musste für den. Solche Geschichten und Anekdoten drin, alle schöne Artikel, die ich letzten Endes, wo ich gesagt habe, ich habe aber schon was Vergleichbares und ich kann bei N, rede ich lieber über Nintendo. Und ich glaube, habe ich irgendwie. N ist Nintendo, aber ich wollte auch was über das Neo Geo drin haben und nicht komplett darauf verzichten. Oh, auch eine Entscheidung. Ich hatte vorher überall Artikel für jede einzelne Konsole und jeden Computer drin. Sega Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo GameCube und sowas. Und dann habe ich mich entschieden, okay, Sega und Nintendo sind aber so wichtig und geschichtlich relevant, da mache ich hier N wie Nintendo und S wie Sega draus. Und habe dann die Entscheidung getroffen, den Buchstaben H für Handheld dann zu lassen und da eher so einen Multi-Artikel draus zu machen, wo ich jedem Handheld zumindest eine eigene Seite bieten kann, auch wenn du über jedes natürlich mehrere Seiten machen kannst. Aber das war so Puzzlestücke, immer mal was nehmen, was da drauf tun und gucken, wie fühle ich mich mit dem Buch, was da drin ist. Und letzten Endes, klar, es hätte auch wieder dann mehr drin sein können. aber ich denke, es ist ein schöner Querschnitt, ne, wo nicht alles drin steht. Wenn du ABC der Videospiele sagst, könntest du auch ein reines Lexikon haben, wo dann einfach nur Atari, Firma aus den USA, bla bla und so weiter da drin steht.
Rockhaus für quasi.
Ja. Genau, aber das war nicht meine Absicht. Für mich war es einfach nur der Rahmen, ein möglichst breites Spektrum abzubilden. Und Erfahrungswerte kann ich ja immer mitnehmen, wenn ich dann mal ein neues Projekt mache, wie ich dann vielleicht die Verteilung oder die Artikelgröße dann mache.
Oder halt das ABC der Videospiele 2 dann.
Ja, vielleicht genau. Schreibst,
weil es gibt ja noch genug andere Buchstaben, die du nicht gefüllt hast. Aber das heißt, ich höre daraus, also wenn ich irgendwann mal jemanden brauche, der ein Synonym für mich hat oder der mir bei Stadt, Land, Fluss hilft, frage ich dich am besten, weil du bist da jetzt sehr bewandert in dem Ding.
So gut es geht. Das ist natürlich, dann kommt natürlich die Prüfungsangst. Wenn du mich dann aus dem Stegreif fragst, wird mir natürlich nichts einfallen.
Gut, aber dann wäre jetzt die Frage an euch beide, könnt ihr drüber nachdenken, gibt es ein anderes Wort für Synonym?
Sehr schön.
Da denke ich schon seit Jahren drüber nach und ich finde keine Lösung.
Ist es Namensvetter?
Boah, Namensvetter nicht. Namensvetter ist ja eher, wenn
zwei Leute das gleich haben, ja, vielleicht
Akronym?
Muss man.
Naja, gut, aber
Akronym, ist egal. Nee,
Homonym ist es. Homonym, das berühmte Teekesselchen.
Ich guck mal kurz in meinem Thesaurus nach.
Thesaurus, ja. Jurassic World 2 ist jetzt raus.
Genau,
ne?
Genau.
Gregor, also
ich sehe ja auch. Achso, pardon.
Nein, Andreas, bitteschön.
So ein paar Seiten sehe ich ja, habe ich ja trotzdem gesehen von dem Buch, auch wenn ich es nicht komplett gelesen habe. P zum Beispiel, der Buchstabe P ist die PC-Engine und eben nicht die PlayStation.
Guck doch mal weiter, die PlayStation ist dahinter auch. Es ist nicht nur ein Thema pro Buchstabe, sondern bei manchen Sachen wie P, da musste ich einfach mehrere machen.
Ach, okay, ich sehe nur sozusagen den Anfang des Buchstaben P.
Aber ich bin jetzt verwirrt, weil PC Engine kommt vor Pac-Man.
Es ist nicht alphabetisch sortiert.
Ach so, bitte was? Das heißt, ABC nicht einfach. So. Als Germanist muss ich da höchst meinen Zeigefinger heben und sagen, pfui.
Es ist alphabetisch sortiert, es sei denn, du bist grob bei einem Buchstaben, ja, kreative Lizenz.
Ja, also nee, Tobi, da bin ich jetzt auf Gregors Seite, weil wenn überhaupt jemand das Alphabet erfunden hat, dann sind das die Griechen und die Griechen dürfen es dann auch wieder anders sortieren, wie sie wollen. Also,
gut, dann hätte ich gerne eine Version Alphabet. Dieses Buchs nach dem griechischen Alphabet sortiert. Das wird dann ein großer Spaß, glaube ich.
Das sind, wir haben zwei O's und drei I's in unserem Alphabet. Mhm. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall mehr unter.
Ja, ne?
Ja, soll ich auch noch ein bisschen was zum Layout und zu den Bildern sagen? Oder
ich weiß ja, aber Andreas gefragt. Wollte, glaube ich, eine Frage stellen, bevor ich mit meinem Quatsch wieder unterbrach.
Nein, Quatsch ist gut, aber zum Layout hatte ich ja schon gefragt. Das interessiert mich natürlich auch sehr, wie das zustande gekommen ist.
Genau, also ich habe neben meiner Lektorin, sie hat auch eine Layouterin, mit der sie dann längere Zeit zusammengearbeitet hat. Und wir hatten ein paar Meetings, wo wir uns dann darüber ausgelassen haben, hey, was ist in dem Format möglich, Bildmaterial und so weiter, was kriege ich da unter? Ich habe natürlich, das war der andere Prozess dann, wo ich die Texte fertig hatte, die Bilder entsprechend zu machen. Ich will natürlich am liebsten alles abbilden und große, schöne Screenshots haben und da, um zu zeigen, okay, das Spiel, darüber wurde geredet, so funktioniert das und so weiter. Und dadurch, dass ich natürlich hier mein ganzes Equipment habe, um meine Videos zu erstellen und für Zeitschriftenartikel und alles, ich habe die Erfahrung im Screenshot machen drin, war es so, okay, jetzt setze ich mich ran und mache die ganzen Bildmaterialien. Ne? Erstmal, okay, habe ich die alte Konsole noch, kann ich auf Collections zurückgreifen? Sehr hilfreich war es, dass es bei Good Old Games ein Sale von den Ultima-Spielen gegeben hat, dass ich mir die nochmal in einer PC-Fassung holen kann, um die Sachen zu machen. Und ich habe mich mit der Layouterin dann mal hingesetzt und die hat mir so ein paar Probeweise, ich habe einen Artikel gemacht, hier ist mal das Bildmaterial, was ich dir gebe und wie würdest du das denn verbauen und ich krieg's zurück, mache ein paar Anmerkungen, oh, ich finde auf der einen Seite ist so eine Textbildschere, da sind Sachen abgebildet, die eigentlich in zwei Seiten das vorkommen und ich fände es gut, wenn man da ein bisschen was vorzieht, oh, jetzt haben wir sehr viele Screenshots da, so sieht das war auch so ein Prozess, wo wir uns erstmal darauf eichen mussten, wie sieht so eine Seite aus, natürlich auch durch das den Lexikon-Charakter, dass Artikel immer links anfangen. Also nicht, dass du dann zwischendurch hast, weil du auch den großen Buchstaben hast und den Titel und so weiter, dass du nicht sagen kannst, oh, ein Artikel ist mal eine ungerade Seitenzahl lang, weil dann müsste etwas dann auf der anderen Seite anfangen, damit da die Gleichmäßigkeit behalten wird. Aber was ich gemerkt habe, nicht nur beim Erstellen und Machen der Bilder, ich war dann auch sehr übereifrig und habe dann auch geschaut, okay, wenn ich über Atari, dann spreche ich, würde auch gerne sowas wie Indie 500 da drin haben oder Superman, was erwähnt wurde, aber dann habe ich gar keinen Platz mehr, um andere Sachen zu zeigen und ich musste dann runterdampfen und schauen, vielleicht nehme ich nur repräsentativ 2-3 Screenshots. Ich würde gerne nochmal so einen Kasten haben, wo nochmal E.T. beim Atari-Artikel nochmal herausgesondert wird, weil da könnte man auch vielleicht mit dem Cover nochmal arbeiten. Oh, Farbabwechslung. Ich bin auch so ein komischer Farbenmensch bei solchen Geschichten, war mir auch sehr wichtig, dass ich schaue. Auf der einen Seite habe ich schon einen roten Screenshot, von dem anderen Spiel wäre vielleicht ein grüner ganz gut.
Okay, mein Gott.
Ja, und dann kann man das überhaupt in Anführungsstrichen lesen, was auf diesen Bildern zu sehen ist, weil die Größe ist natürlich auch was. Etwas, das ich potenziell vielleicht bei dem nächsten Projekt anders machen würde, wäre, ein paar der Sachen sind dann doch vergleichsweise klein in dem Format des Buches drin. Es ist zwar ganz gut, wenn man da immer noch erkennen kann, was da passiert, wenn das so gut lesbare Sachen sind, da ist der Hauptcharakter, der Hintergrund setzt sich richtig ab. Ich kann verstehen, wenn ich drauf gucke, was ich da sehe und sehe, nicht nur eine Ansammlung von Pixeln, eventuell mit größeren und weniger Bildern arbeiten oder deutlich erkennbare Sachen machen. Mhm. Und das ist so ein Prozess, der auch dann nach und nach gekommen ist, wo ich immer in Rücksprache mit der Layouterin dann mal dran runtergedampft habe. Und es ist dann so gewesen, dass ich pro Artikel dann meine Bilder rausgesucht habe und eine Anleitung für die Layouterin geschrieben habe. Okay, ich würde einen Kasten über dieses Spiel da haben. Da hast du 3 Bilder. Mach da mal das Cover mit dazu. Was zum Beispiel auch Abbildungen von Personen und Hardware da angeht. Das ganz Praktische ist, es ist sehr viel beispielsweise im Public-Domain-Bereich. Da gibt es den Kollegen Evan Amos, heißt der. Und das, ihr habt wahrscheinlich seine Werke schon mal gesehen, weil in fast jedem Konsolenartikel bei Wikipedia sind dann diese schönen, schrägen Ansichten von den alten Geräten da oder Konsolen oder Computern. Das ist jemand, der hat ein Projekt seit vielen Jahren am Laufen, wo er beispielsweise dann diese Geräte sich holt und dann wirklich hochqualitative Fotos davon erstellt und ins Internet reinpackt und die nicht nur teilweise Public Domain macht, dass man sie also auch so für kommerzielle Produkte benutzen kann, sondern auch über Creative Commons Lizenzen, also welche, wo man dann selbst für Produkte, die du dann auch verkaufen möchtest, mit Zitat natürlich, deshalb ist die Quellenliste auch entsprechend so lang, dass man, wenn man angibt, von wem das gemacht ist, du die Sachen dann kommerziell verwenden kannst, wie auch, oh, gibt es jemand, der so ein kommerziell frei verfügbares Bild von Nolan Bushnell gemacht hat, damit ich das dabei Atari reinmachen kann und so, dass es dann eine Symbiose wird aus, was kann ich abbilden, gibt es dafür gute Sachen, was muss ich selber stellen, was kann ich selber scannen und so weiter, dass dann nach und nach quasi der Look des Buchs entstanden ist, so wie der ist. Mhm. Und mir war es, ich habe es eingangs erwähnt, wichtig, dass es eben keine Textwüste wird. Ich hätte noch viel, viel mehr an Bildmaterial drin haben können, aber ich glaube, so ist eigentlich eine ganz gute Mischung, dass du nicht nur das Gefühl hast, du hast nur Text oder nur ein Bildbuch.
Ja, toll. Was mich immer so interessiert ist, jetzt ist das Buch ja schon eine Weile draußen, hast du erzählt, bei Online-Händlern unseres Vertrauens bist du in einzelnen Genres sogar auch an der Nummer 1 von Verkaufscharts. Was waren denn aber so die Rückmeldungen vielleicht so von Leserinnen oder Lesern? Hast du da irgendwie Kontakt gehabt, Leute, die sich ganz besonders über bestimmte Informationen oder bestimmte Anekdoten gefreut haben? Hast du da irgendwelche Rückkopplungen gehabt?
Oder dem Druckfehler aufgefallen ist.
Ja, genau. Ja, das wär ich dann gewesen als alter Grammar-Nazi.
Ja, mir sind selber auch Druckfehler aufgefallen tatsächlich. Also Sachen, es gab mehrere Schichten, also mehrere quasi Hin- und Her-Geschichten im Vorfeld, wo dann einmal grammatikalische Sachen überprüft wurden, aber auch, was in der ersten Auflage zum Beispiel drin gelandet ist, ist ein falsch abgedrucktes Coverbild. Bei dem PlayStation-Artikel sind da eine Sammlung von PlayStation-Spiele-Covern dann dabei, wo ich mal einen kleinen Farbtupfer reinmachen wollte. Und da ist beispielsweise leider das NES-Cover vom Castlevania da reingerutscht. Da kann man es da einmal ein bisschen sehen in der ersten Auflage. Da sollte eigentlich Castlevania Symphony of the Night von der PlayStation da drin sein, weil es ein schönes Cover ist und ich das da nochmal featuren wollte. Und das alles in diesen ganzen Abnahmefassungen und sowas eigentlich nicht gewesen ist, aber ich habe dann rückverfolgen können, wo da der Fehler passiert ist, in dem Bildmaterial, was ich geschickt habe. Ich habe das alles in verschiedene Ordner aufgeteilt, aber das NES-Cover von Castlevania, was im Castlevania-Artikel vorgekommen ist, heißt Castlevania.png. Und das Castlevania-Cover im PlayStation-Ordner heißt Castlevania.png.
Ach! Ja?
Ja, und klar. Wenn dann, also irgendwo im Prozess ist da wohl nochmal was durcheinander gegangen und dadurch ist dieser zum Beispiel ärgerliche Druckfehler dann für mich reingekommen, weil nach so vielen Hin und Her habe ich gedacht, okay, haben wir wirklich alles ausgemerzt? Es sollte es eigentlich sein und dann landet doch nochmal sowas drin. Aber es sind Erfahrungen, die ich natürlich jetzt mitnehme und in der zweiten Auflage wird es auch korrigiert, als auch ich merke natürlich immer noch, okay, trotz allem, tausendfach Korrektur lesen, es sind trotzdem noch mal ein paar kleine Dreher irgendwo drin, die ich gerne auch ausmerzen würde.
Aber wie sehr ärgert dich sowas? Also du hast dein erstes eigenes Buch geschrieben, machst es auf und scheiße. Und du weißt genau, es ist jetzt in der kompletten ersten Auflage halt so drin irgendwie. Wie sehr hat dich das geärgert? Oder bist du einer, der sagt so, shit happens. Also mich hätte sowas, ich hätte mich so, ich wäre hier einen Tag lang hätte ich die Bude zerlegt.
mich hat's also zu Beginn sehr gewurmt, muss ich tatsächlich eben sagen. Also wenn ich dann sehe, okay, hier wir schicken dir mal, es war noch nicht die gedruckte Fassung, sondern ich habe zuerst das PDF bekommen. Also es war nicht nur das Aufschlagen, aber ich habe dann natürlich durchgeschaut jetzt nach den ganzen Hin und Her Sachen und da sehe ich, oh nein, na. Und dann nochmal hier so geschrieben, hey, da ist was durcheinander, was ist denn hier und so weiter. Und ich habe mich dann auch, also weil da vor allem auch, ich bin auch gern so ein kleiner Perfektionist in solchen Sachen. Mhm. Und ich weiß, du hast es schon gesagt, man kann, also shit happens, du kannst nicht über alles dann immer die Hoheit haben. Aber wenn da so viel Arbeit von nicht nur meiner Seite, sondern von allen Leuten, die dran mitgearbeitet haben, dann reingeflossen ist und am Ende so ein super deutlicher Fehler dann zu sehen ist, der zwar erklärbar ist, wie man im Nachhinein dann merkt, es hat mich einen Tag lang auch geärgert, aber es ist dann tatsächlich dann, also mittlerweile ist auch, das passiert eben. Ne?
Ja, eben, kann man eben nicht, ein Tag, genau.
Ja, genau, meine Frage zielt ja aber auch gar nicht so auf die negativen Seiten ab, auf irgendwelche Fehler oder so, sondern du hast doch bestimmt auch Feedback von begeisterten Leserinnen und Lesern bekommen, dankbare Leute, vermute ich jetzt mal. Und außerdem muss es sich ja ziemlich gut verkauft haben, denn du redest ja schon von der zweiten Auflage.
Ja, da wäre ich nochmal gleich drauf eingegangen, aber du hast recht. Es war sehr überwältigend, kann man fast schon sagen, als der Release eben da war, am 21. Oktober, quasi alles bei Social Media bei mir voll. Hey Gregor, ich habe dein Buch ist eingekommen und so weiter. Und die Timeline einfach rappelvoll mit Bildern von Leuten, die das Buch in der Hand halten und so weiter, drin blättern. Ich war auch sehr, sehr aufgeregt vorher, einfach weil es so ist, du kannst natürlich bei vielen Sachen, du hast einen Text geschrieben, den ins Internet gestellt und so weiter, du hast immer noch mal die Möglichkeit, da noch mal ranzugehen. Ich wäre auch so jemand, der dann noch mal geht, ich mache noch mal eine neue Fassung draus, weil das nervt mich doch schon dann so sehr. Aber das ist jetzt was Geschriebenes, was gedruckt wurde, wo dann das komplett durch eine Presse gegangen ist und Leute jetzt auch Geld dafür separat ausgegeben haben. Und das hat irgendwie so noch eine ganz andere Gewichtung. Und ich hatte dann 1000 Sorgen, ob es den Leuten allgemein gefällt oder ob sie das kaufen und dann sagen, oh, aber da sind jetzt nicht 70 Seiten über Atari drin, die es eigentlich verdient hätte und so weiter. Und also alles so typische Ängste und andere Sachen, die man so selber zeigt. Man ist ja auch dann, ich habe ja nicht genug Abstand vor dem Buch. Ich versuche immer bei allen Projekten, die ich mache, so ein bisschen auch natürlich die Rolle des Konsumenten einzunehmen. Für wen mache ich das überhaupt? Wie sieht das jemand, der gar keine Berührungspunkte damit hat? Aber man ist natürlich immer dann da befangen. Es war durchweg sehr, sehr positiv bisher, sowohl inhaltlich und es waren also viele Leute, habe ich dann auch zurückbekommen, auch wenn man sich dann entsprechend bei den großen Versandhändlern im Internet die Rezensionen dann anschaut, auch sehr, sehr positiv. Ich gehe mal zu einem der Händler, ohne den Namen jetzt so zu nennen, aber der hat so diese 5-Sterne-Verteilung hier.
Und Michelin, ne? Michelin.
Ja, genau. Ja, ob ich dann...
Mercedes, dachte ich.
Nee, Mercedes zum Beispiel, aber da sind bei den ganzen Bewertungen, die bisher reingekommen sind, die keine Rezensionen geschrieben haben, ich glaube, es gibt jeweils eine Bewertung für 1, 2 und 3 Sterne und ansonsten ist der Großteil 94% bei 5 Sternen. Also heißt es zumindest, dass die Leute, die es auch gekauft haben, die dann auch entsprechend ihr Feedback geschrieben haben, dann auch sehr gut es angenommen haben. Was auch wichtig ist, natürlich konstruktive Kritik, die da reinkommt. Also ich hatte auch noch mal ein paar Sachen, wo Leute dann geschrieben haben, oh, wenn da jetzt ABC der Videospiele drinsteht, hätte ich aber doch ganz gerne einen Artikel über Minecraft drin gehabt. Was eine verständliche Sache ist natürlich, also ich habe auch natürlich gerne auch nochmal alles ein bisschen breiter machen können, aber es hat bei mir auch noch, vielleicht ist das nicht ganz so deutlich rausgekommen, den Retro-Anspruch natürlich auch nochmal so gehabt, vor allem weil es das Buch zum Retro-Club-Format von Rocket Beans ist und auch das Logo aufgedruckt ist auf dem Cover, aber vergleichsweise klein vielleicht kennt. Also ich denke, ein großer Teil der Leute, die es gekauft hat, ist dann auch mit den Formaten, also mit dem Retro-Club vertraut, weil es dann darüber auch dann entsprechend beworben habe. Aber eventuell, wenn jemand das so kauft und nicht diese Retro-Thematik im Hinterkopf hat, der vermisst vielleicht ein Spiel, was 2009 rausgekommen ist, dem ich jetzt nicht so eine große Bühne gegeben hätte. Und solche konstruktiven Sachen, die nehme ich natürlich auch gerne mit, die dann auch mir Erfahrungen dann mitgeben, also nicht nur, was ich für dann die nächste Auflage nochmal in Korrekturen dann gegeben habe, sondern wenn dann mal ein neues Projekt dann ansteht, kann ich das auf jeden Fall erfahrener und mit dem ganzen Feedback nochmal besser umsetzen.
Also ich glaube, ich habe gerade, während du erzählst, mal so ein bisschen geguckt, eben die Bewertung. Ich glaube deswegen, also was Leute da schreiben, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja furchtbar. Also ist ja ganz schlimm, deswegen haben wir für unseren Podcast ja die Kommentarfunktion da und freuen uns natürlich auch über eure Kommentare und auch über eure Anregungen zu folgen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, ein bisschen quer. Aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder, wir haben doch keine Zeit, wir haben schon wieder überzogen, das aktuelle Sportstudio wartet schon bei uns im Nacken. Aber Gregor,
wir sind so quasi das Wetten, das unter den Gaming-Podcasts.
Ja, genau, richtig. Wir sind auch alt irgendwie und wer ist denn dann von uns eigentlich die Michelle, lieber Andreas?
Naja, also vom Klamottenstil her bin ich ja eher der Gottschalk. Das hat mir auch der Björn Pankratz ja attestiert.
Ja, ne? Der Thomas vergessen. Gottschalk der Videospielszene,
absolut.
Genau,
richtig. Absolut. Insofern musst du dann Frau Hunziker sein, es tut mir leid.
Ja, mag durchaus sein und Jochen Dominikus, an dieser Stelle schöne Grüße an Jochen. Irgendwann ist er wieder da. Vielleicht Frank Elsner oder vielleicht auch. Boah, wäre jetzt gemein, wenn ich sagen würde, der Wolfgang Lippert. Das wäre jetzt echt gemein, deswegen habe ich das nicht gesagt.
Ich fand Lippi cool, aber das führt jetzt nicht an.
Ja, gut, ich muss keine Kneifzange klauen. Ne?
Also, ja, sehr gut. Sehr gut. Gregor, wir kommen mal von dem Buch, das ja das ABC die Geschichte erzählt, zur aktuellen Jetztzeit. Mhm. Macht Videogamen jetzt noch Spaß oder wie macht Videogamen jetzt anders Spaß, als es Spaß gemacht hat, als wir noch alle jung waren?
Sehr gute Frage.
Boah, das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, das ist etwas, was man sich selbst am besten beantworten kann, weil natürlich auch die Geschichte von einem wichtig ist, wie man gespielt hat, was die Relevanz von Video- und Computerspielen für einen sind. Also bei mir ist es so, dass es dieses Hobby ist eigentlich immer untrennbar mit allem verbunden, was mir im Leben passiert ist in der Richtung, es gab immer irgendwas, wo ich mal was gespielt habe oder die Freizeit damit verbracht habe. Mhm. Und insbesondere auch dass ich gerne nochmal zurückgehe und mich dran erinnere, nicht nur der Spaß am Vermitteln ist da mit dabei, sondern für mich sind gerade Video- und Computerspiele und das informiert auch das, dass ich heute immer noch gerne Sachen spiele und entsprechend Zeit darauf aufwende. Es ist wie so ein Bilderbuch, wenn ich an alte Spiele zurückdenke. Wenn ich das habe ich im Vorwort tatsächlich auch im Buch nochmal so ein bisschen ausgeführt, wo ich sage, hey, wenn ich Super Mario Brothers 3 dann heute nochmal sehe oder spiele, denke ich dann an den Sommer Anfang der 90er zurück, wo ein Kumpel und ich jeden Nachmittag Super Mario Brothers 3 gespielt haben und das Album Dangerous von Michael Jackson gehört haben, weil es damals das große Album gewesen ist. Es ist so eingebrannt bei mir im Hirn. Und da kommen auch gleich diese Emotionen wieder nochmal rüber oder irgendein Weihnachtsfest, wo ich dann Shenmue auf dem Dreamcast gespielt habe und dann auf einmal die ganzen Weihnachtstage weggeflogen sind, weil ich mich da schön drin versetzt habe, wo ich das Glück hatte, vor ein paar Jahren in Japan zu sein, tatsächlich an die Locations gegangen bin, wo Shenmue stattgefunden hat und dann durch die Straßen gegangen bin, die ich virtuell vorher nur kannte. Das sind so Sachen, die mich immer begleitet haben und zum Glück, obwohl ich das Hobby zum Beruf gemacht habe und auch mein Geld damit verdiene, habe ich immer noch Spaß dran und es ist nicht so, oh na, jetzt schon wieder Computer und Videospiele, ja, dass ich immer noch selber Spaß habe und immer noch es für mich ein sehr schöner Zeitvertreib ist und etwas, wo ich nicht nur Arbeit damit mache, weil es ist immer die größte Schwierigkeit, ne? Sagt ein Filmfan jetzt, okay, jetzt machst du Filme, oh, auf einmal macht es vielleicht nicht mehr so viel Spaß oder ist entzaubert, dann solche Sachen und ich konnte mir das zum Glück erhalten. Ich denke auch, dass viele Leute aus unseren Altersklassen jetzt vor allem, weil durch Internet Neuauflagen, Satari VCS haben wir vorhin besprochen, auch so ein bisschen die eigene Jugend nochmal zurückkommen kann, abseits von den ultramodernen Computerspielen, die nur auf einer 3090 richtig laufen und PlayStation 5 und Xbox Series X, dass man ein sehr, sehr breites Feld auch hat, was man heutzutage auch wiedererleben kann. Wann war das vor ein paar Jahren, dass das NES Mini rausgekommen ist? Mhm. War auf einmal, ich kann dann für 60, 70 Euro meine komplette Kindheit hier nochmal nacherleben und so viele Leute nochmal diese Nostalgiewellen gehabt haben. Es gibt so viele Bereiche, wie man sich durch Gaming nochmal emotional abholen lassen kann. Ne? Wenn jemand keinen Bock mehr hat und das irgendwas gewesen ist, was dann früher in der Vergangenheit gelegen hat, ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Aber man merkt, dass es kein Einzelfenomen ist, sondern dass vielen Leuten es ähnlich wie uns geht, die sich einfach, wenn man sich irgendwann mit Video- und Computerspielen beschäftigt hat, kommt man schwer davon los.
Oh ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Ne? Ja, aber ja. aber so die was ist denn bei den neuen Spielen oder bei heutigen Spielen irgendwie was du gut findest oder was du auch vielleicht nicht so geil findest? Also ich beantworte die Frage mal kurz selber für mich, weil ich finde zum Beispiel, ich brauche keine Spiele, die 80 Stunden Spielzeit haben. So. Mhm. Das brauche ich persönlich nicht irgendwie. Mir reicht da weniger. Manchmal sind Spiele ein bisschen zu überladen, finde ich mittlerweile. Wie siehst du das?
Ja, da könnte ich dir beipflichten. Also ich brauche nicht das Rollenspiel, was mich 250 Stunden lang beschäftigt und wo ich dann 5 Millionen Ratten umbringen muss, um dann die Questliste da und so weiter so wegzumachen. Wobei ich immer noch gerne Rollenspiele spiele, aber ich möchte natürlich, dass Games meine Zeit respektieren, weil die Zeit
ist ein schöner Satz.
Dass die Zeit ist das wichtigste Gut, was wir haben. Und wenn ein Spiel kann von mir aus auch gerne 50 Stunden dauern, aber wenn es dann auch diese 50 Stunden vernünftig füllt und nicht nur sagen kann, dass es 50 Stunden lang ist, ist es auch vollkommen in Ordnung, wie damit umgegangen ist. Rein persönlich von mir aus, ich bin so jemand, der Multiplayer überhaupt nicht mag. Ja, also ich, wenn, dann spiele ich nur sehr selten online, in Ausnahmefällen, und mir geht's nicht um die Competition und so weiter, sondern ich möchte eher auf eine Reise mitgehen. Wenn ich mich mit jemandem messen möchte, ist dann meist der Computer, und ich gehe eher lieber in storybasierte Sachen. Ich bin auch großer Adventure-Fan eben, und für mich kann es auch ein Spiel sein, wo ich recht wenig Einfluss darauf habe, was da passiert, aber was mich auf eine Reise mitnimmt und wo ich dann was erleben kann, was mich emotional abholt, um das Wort mal wieder zu benutzen. Man spielt ja auch die Spiele, um sich dann eine emotionale Reaktion dann hervorzurufen. Und das sind so die Sachen, wo ich mich auch eher dann drin ausdrücke. Natürlich, heutzutage hat man den Vorteil, dass man sowas auch in hoher Technikqualität dann genießen kann. Und dann kannst du das an einem großen OLED-Fernseher zocken, mit einem guten Rechner, mit einer PlayStation oder einer Xbox und so weiter. Und wenn du da noch 10, 20 Jahre zurückgegangen wärst, hättest du dir nicht vorstellen können, dass du sowas quasi im Kino daheim haben kannst.
Ja, das stimmt.
Und solche Sachen dir auszuüben. Aber ich glaube, dass ich nicht so meine Aversion gegenüber Multiplayer und Online dann abschütteln werde. Ich werde nie der Fortnite-Gamer, und ich spiele auch keine Online-Ego-Shooter und sowas. Ego-Shooter eh relativ selten. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Bereich, der dann sehr, sehr stark natürlich momentan ist und dann weiter expandiert. Aber zum Glück gibt es auch noch mehr als genug für die Story- und Singleplayer-Gamer wie mich.
Ja, das finde ich gut. Und ich bin totaler Fan von Couch-Koop oder auch Couch-Versus. Also so wie man früher gespielt hat. So, man saß zu zweit vor dem Atari und hat sich gegenseitig die Punkte abgejagt. Oder halt Mario Kart, das beste Beispiel. Das kann man schön zusammen auf der Couch spielen. So Spiele sollte es wieder mehr geben. Vielleicht tut's es bald wieder, wer weiß. Aber eine kleine Welle gab's da, ja. Und ja, vielen Dank, Gregor, für deine Zeit.
Ja, absolut.
Total schön. Du hast so viel zu erzählen. Und Leute, ich kann euch nur sagen, das Buch, das ABC der Videospiele, ich halte es in die Webcam, ihr könnt es nicht sehen im Podcast, aber das ABC der Videospiele könnt ihr kaufen, natürlich am liebsten beim Buchhandel bei euch um die Ecke, Support Your Local Handel. Schönes Buch, kann man auch herrlich verschenken, und da stehen eine nette Geschichten drin. Und ich habe gesehen, Gregor, du hast ja noch ein zweites Projekt, was man auch kaufen kann, auch für Weihnachten schon mal, der Nerd-Quiz-Kalender.
Mhm, genau.
Das ist ja das andere Ding, was du bei Rocket Beans auch machst.
Das ist das andere, genau. Das tatsächlich war das so der Ansprungpunkt für das Buch hier, weil ich den Kalender vorher mit Lappern gemacht habe. Also als Quizmaster, der dann Nerd-Quiz-Fragen stellt, habe ich die Sachen gesammelt und seit einigen Jahren auch als Abreißkalender herausgebracht mit Lappern. Den gibt's auch parallel überall im Handel. Jetzt natürlich vorbereitend auf das Jahr 2022. Sich jedes Jahr 365 oder 66 neue Fragen auszudenken, ist nicht leicht, kann ich schon mal sagen.
Besonders wenn es Schaltjahre sind und du erst dann merkst, ach verdammt, ich brauche noch eine.
Ich brauche noch einen.
Genau. Muss auch alles richtig sein, natürlich, ne? Ja, hinter jeder Frage.
Exakt.
Stunden und tagelang Recherche.
Ja, genau. Das ist so ein Geschenk für den Herrn Garbe irgendwie, weil der jede Frage genau nochmal nachguckt, ob die Antwort auch wirklich stimmt.
Genau, genau.
Ja, das kann man natürlich checken. Ist sogar ein bisschen gamifiziert, in Anführungsstrichen, dass dann die Antwort auf der Rückseite des abgerissenen Blattes steht. Das heißt also, man kann sich erstmal das Kalenderblatt angucken und wenn jemand gucken will, ob dann die Antwort richtig ist oder nicht, kann man es einfach umklappen oder abreißen, da steht hinten die Antwort drauf.
Gespoilert wird hinten, das finde ich eine gute Idee.
Genau. Exakt.
Wir haben in Deutschland Buchpreisbindung, deswegen glaube ich, dürfen wir das durchaus sagen, dass der Bums kostet 14 Euro. Mhm. Das ist für ein so schön gestaltetes Buch und eben so, so gut geschrieben und recherchiert, finde ich, ist das relativ günstig und bedenkt, es sind nicht mehr viel mehr als 4 Wochen bis Weihnachten.
Das stimmt. Genau.
Schon das ist quasi, angesprochen. Quasi das nur nochmal so super. Ist, genau. Also wenn schon, ne, wenn schon Reklame, dann richtig.
Genau. Und super. Wir werden dann in der nächsten Folge, Andreas und ich, ein bisschen einen Jahresrückblick machen. Ne, so ein Klassiker. Wir schauen mal auf das Jahr 2021, erinnern uns an die Gamescom zurück und andere Highlights aus diesem Jahr, die man genossen hat. Und das werden wir in der nächsten Folge tun. Schaltet ein, wenn es wieder heißt Alt und Spiele. Und nochmal vielen Dank für dieses wunderbare Intro, was auch ein Outro gleichzeitig ist. Und ihr gerade hört das Altbierlied von Matthias Steinwachs, neu komponiert und arrangiert. Vielen Dank dafür und danke nochmal nach Hamburg, Gregor. Alles Gute und auf bald. Tschüss. Ja, bald.
Danke für die Einladung. Tschüss.